wir lesen von der Ausgießung des Heiligen Geistes an Pfingsten aus Apostelgeschichte 2. Und ich habe die neue Genfer Übersetzung gewählt. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen, in fremden Sprachen zu reden, jeder so, wie der Geist es ihm eingab. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Als nun jenes mächtige Brausen vom Himmel einsetzte, strömten sie in Scharen zusammen. Sie waren zutiefst verwirrt, denn jeder hörte die Apostel und die, die bei ihnen waren, in seiner eigenen Sprache reden. Fassungslos riefen sie: Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kommt es dann, dass jeder von uns sie in seiner Muttersprache reden hört? Wir sind Marter, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien und aus Judäa, aus Kappadokien, aus Pontus und aus der Provinz Asien, aus Phrygien und Pamphylien, aus Ägypten und aus der Gegend von Cyrene in Libyen. Sogar aus Rom sind Besucher hier. Sowohl solche, die von Geburt Juden sind, als auch Nichtjuden, die den jüdischen Glauben angenommen haben. Auch Kreter und Araber befinden sich unter uns. Und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Alle waren außer sich vor Staunen. Was hat das zu bedeuten? Fragte einer den anderen. Aber keiner hatte eine Erklärung dafür. Es gab allerdings auch eine, die sich darüber lustig machten. Die haben zu viel süßen Wein getrunken, spotteten sie. Jetzt trat Petrus zusammen mit den 11 anderen Aposteln vor die Menge. Mit lauter Stimme erklärte er: Ihr Leute von Judäa und ihr alle, die ihr zurzeit hier in Jerusalem seid, ich habe euch etwas zu sagen, was ihr unbedingt wissen müsst. Hört mir zu. Diese Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr vermutet. Es ist ja erst 9 Uhr morgens. Nein, was hier geschieht, ist nichts anderes als die Erfüllung dessen, was Gott durch den Propheten Joel angekündigt hat. Am Ende der Zeit, so sagt Gott, werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Dann werden eure Söhne und eure Töchter prophetisch reden. Die Jüngeren unter euch werden Visionen haben und die Älteren prophetische Träume. Sogar über die Diener und Dienerinnen, die an mich glauben, werde ich in jener Zeit meinen Geist ausgießen. Und auch sie werden prophetisch reden. Sowohl droben am Himmel als auch unten auf der Erde werde ich Wunder geschehen lassen. Und es werden furchterregende Dinge zu sehen sein: Blut und Feuer und dichte Rauchwolken. Die Sonne wird sich verfinstern und der Mond wird rot werden wie Blut, bevor jener große Tag kommt, an dem der Herr in seiner Herrlichkeit erscheint. Jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Ihr Leute von Israel, hört her bei dem, was ich euch zu sagen habe. Geht es um Jesus von Nazareth. Durch diesen Mann hat Gott, wie ihr alle wisst, in eurer Mitte mächtige Taten vollbracht, Wunder gewirkt und außergewöhnliche Dinge getan. Damit hat er ihn euch gegenüber als seinen Gesandten bestätigt. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hatte es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. Und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts vom Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Schon David sagt, und eigentlich ist es Jesus, der hier spricht: Ich habe den Herrn ständig vor Augen. Er steht mir zur Seite, damit ich nicht ins Wanken gerate. Deshalb ist Freude in meinem Herzen und Jubel auf meinen Lippen. Sogar noch dann, wenn mein Körper im Grab liegt, gibt es Hoffnung. Denn ich weiß, dass du mich nicht im Totenreich lässt. Du wirst deinen heiligen Diener nicht der Verwesung preisgeben. Du hast mir den Weg gezeigt, der zum Leben führt. Und dass ich in deiner Nähe sein darf, erfüllt mich mit Freude. Liebe Geschwister, ihr erlaubt mir sicher, es offen auszusprechen. Auch unser großer Vater David starb und wurde begraben, genau wie andere Menschen. Seine Grabstätte ist noch heute bei uns zu sehen. Doch David wusste, dass einer seiner Nachkommen auf seinem Thron sitzen würde. Gott hatte es ihm mit einem Eid zugesichert. Und weil David ein Prophet war, sprach er in prophetischer Vorschau von der Auferstehung des Messias. Denn es war der Messias, den Gott nicht im Totenreich ließ und dessen Körper nicht verweste. Ja, diesen Jesus hat Gott auferweckt. Wir alle sind Zeugen dafür. Er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen, und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen. Und das ist es, was ihr hier seht und hört. Dass es nicht David war, der in den Himmel hinaufgenommen wurde, zeigt auch der folgende Ausspruch, den er selbst gemacht hat. Der Herr sagte zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, lieber Brüder, fragten sie und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie, diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen.
Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich freue mich, dass ihr da seid. Wir feiern heute Pfingsten. Pfingsten kommt von Pentekost, der 50. Tag. Und das 7 Wochen nach Pessach oder Passa. Wieso wurde dieses Pentekost überhaupt gefeiert? Weiß das jemand? Ich lese euch das vor. 2. Mose 23. Also viel, viel länger her wie unser eigentliches Pfingstfest. Da schreibt der Mose dreimal, also Mose schreibt das und Gott sagt es, dreimal im Jahr sollt ihr mir zu Ehren ein Wallfahrtsfest feiern. Wallfahrtsfest ist, dass man nach Jerusalem ziehen musste, oder erst vorher zur Stiftshütte und nachher dann zum Tempel in Jerusalem. Und dann sagt er, begeht zunächst das Fest der ungesäuerten Brote und esst 7 Tage lang Brot ohne Sauerteig. Ich habe euch befohlen, dies jedes Jahr zur festgesetzten Zeit im Monat Abib zu tun. Denn in diesem Monat seid ihr aus Ägypten ausgezogen. Niemand soll mit leeren Händen zu meinem Heiligtum kommen. Feiert als nächstes das Erntefest und bringt mir die ersten Früchte eurer Arbeit dar, wenn ihr das Getreide auf euren Feldern geerntet habt. Zuletzt sollt ihr im Herbst das Fest der Obstlese stattfinden, wenn ihr die Früchte von euren Weinstöcken und Bäumen abgelesen habt. Dreimal im Jahr, zu diesen drei Festen, sollen alle Männer Israels zu mir, dem Herrn, an mein Heiligtum kommen. Also, dieses Erntefest ist in Israel das Shavuot-Fest. Ein Wallfahrtsfest aus dem Grund, weil man zum Tempel ziehen musste. Und dieses Shavuot heißt auch Wochenfest. Und zwar hat man 7 Wochen abgezählt. Und 7 mal 7 sind 49. Ja? Und dann kommen wir dementsprechend auf die 50 Tage. Warum ist das so? 50 Tage? Im Judentum zählt man den ersten Tag, wo es startet, schon als ganzen Tag. Und der letzte Tag wird dann auch noch mitgezählt. Ja, mit anderen Worten, das ist immer einer dann mehr. Wir kennen das ja auch, wenn Jesus gestorben ist, heißt es am dritten Tag auferstanden. Ja? Jesus starb am Freitagabend vor 18 Uhr. Dann war der Freitag der erste Tag. Dann war er Samstag im Grab und Sonntagmorgen ist Jesus wieder auferstanden. Deshalb am dritten Tage auferstanden. Und wenn wir als griechisch geprägte Europäer jetzt anfangen, das zu überlegen, dann sagen wir 3 Tage. In Wirklichkeit waren es doch nur 1,5 Tage. Ja? Aber so könnt ihr euch das vorstellen. Deshalb der 50. Tag, deshalb dieses Pentekost und das Wochenfest. Ja, wie sah das aus, dieses Wochenfest? Oder Shavuot? Ja, es ist ein Erntedankfest. Das ist diese Zeit, wo in Israel der erste Weizen geerntet wird. Und außerdem feiern damit die Juden oder im Judentum den neuerlichen Empfang der 10 Gebote am Berg Sinai. Die Geschichte kennen wir auch. Mose kam vom Berg Sinai mit den Tafeln, die Gott beschrieben hatte. Und Israel tanzt ums goldene Kalb. Und dann hat er in seiner Empörung diese Tafeln zerschmettert, hat die kaputt gemacht. Und dann anschließend ist Mose wieder auf den Berg gegangen und hat diese Gebote neu bekommen von Gott. Und dann ist das dieser neuerliche Empfang der 10 Gebote und da wird auch besonders dran gedacht an diesem Shavuot-Fest. Also dreimal im Jahr zu diesen Festen sollten alle Männer Israels zu mir, dem Herrn, an mein Heiligtum kommen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das jetzt nochmal so genau vor Augen haltet. Wer von euch war schon in Jerusalem? Ja, und ihr seid bestimmt auch alle in diesem Israel-Museum gewesen? Nein? Da ist in Jerusalem ein Museum und die haben versucht, das von früher so ein bisschen nachzubauen. Ihr seht hier den Tempel mit der Stadt drumherum. Was meint ihr, wie viele Leute haben zur Zeit Jesu in Jerusalem gelebt? So ungefähr? Also man geht davon aus, dass es etwa 100.000 waren. Wenn jetzt dieses Wochenfest war, dieses Shavuot-Fest und die Männer zum Tempel ziehen mussten, wie viele Leute waren denn dann da? Da gibt es sehr unterschiedliche Auslegungen. Die Pessimistischen sagten, dann kamen noch mal etwa 100.000 Männer zu den 100.000 Einwohnern von Jerusalem dazu. Und die sahen, ja, die anderen sahen, das ist nicht genug. Das konnten tatsächlich bis 900.000 Leute gewesen sein, die da noch zusätzlich in Jerusalem waren. Könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Gedränge war? Könnt ihr euch vorstellen, Gretenbach hat jetzt 1700 etwa. Ja? Und wenn auf einmal in Gretenbach 17.000 Leute waren oder wären, also ganze Stadt Kreuztal würde sich in Gretenbach zusammen hocken und müsste hier in Gretenbach auch übernachten und versorgt werden und was weiß ich alles, dann wären wir mehr wie auf einem Dorffest. Jedenfalls, dieses Shavuot-Fest als Erntedankfest, der Zeit, wo der erste Weizen geerntet wurde. 10 Gebote stehen im Mittelpunkt der Tora-Lesung. Und neben den 10 Geboten wird auch immer das Buch Ruth gelesen. Fand ich auch interessant. Denn das Buch Ruth ist ja auch zum Großteil in dieser Phase der Weizenernte. König David, der Urenkel Ruths, wurde der Überlieferung nach am Tage eines Schawott geboren und starb 70 Jahre auch wieder an einem Schawott-Fest. Wie wurde es gefeiert? Liegt vielleicht auch wirklich daran, dass da so viele Leute zusammen waren. Traditionell wird Milch getrunken. Dazu werden süße, milchige Speisen wie Eierkuchen mit Quark, Käsekuchen und so weiter serviert und Honig gegessen. Einmal, weil die Tora mit Milch verglichen wird, die das Volk Israel wie ein unschuldiges Kind begierig trinkt. Aber vielleicht auch, wie will man denn für so viele Leute das ganze Fleisch herbeiholen? Und Suppe machen und was weiß ich alles. Ja? Von daher kann das auch gut zueinander passen. So, und jetzt sind wir an einem Schawottfest bis zu 1 Million Leute in Jerusalem. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie wieder alle zusammen am selben Ort versammelt. Das waren die Nachfolger Jesu. Das waren wahrscheinlich nicht nur diese in der Zwischenzeit wieder 12 Jünger, denn zwischen Himmelfahrt und diesem Schawottfest hatte man ja schon einen neuen Jünger berufen, den Matthias. Und außerdem wird immer wieder berichtet, dass sie zusammen waren. Man ist sich da nicht so hundertprozentig einig, aber es kann gut sein, dass das im Haus von dem Markus war, weil da wurde ja zum Beispiel auch dieses heilige Abendmahl gefeiert. Da gab es scheinbar so viel Raum, dass sich viel mehr Leute da treffen konnten. Und da waren sie dann also zusammen. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, waren von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen niederließen. Wenn ihr euch jetzt überlegt, in einer Stadt, die überfüllt ist, kommt es auf einmal zu so einem gewaltigen Brausen wie Sturm. Das macht natürlich nicht nur die direkten Nachbarn aufmerksam, sondern in dieser Überfüllung viel, viel mehr Leute, wie man normalerweise hatte. Ja, und dementsprechend wurde dann auch diese Geschichte, als alle mit diesem Heiligen Geist erfüllt wurde, bekannt. Und jetzt wird es interessant. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Ja, so. Jetzt kommt da eine Aufzählung von jede Menge Herrenländer, wo die Leute herkamen, die auf einmal ihre eigene Sprache hörten. Ja, könnt ihr euch vorstellen, wenn ihr, ich vergleiche das gerne mit Spanien, als wir in Urlaub in Spanien waren und da kam ein Siegerländer Auto vorbei, dann begrüßte man sich mit Rive Coche. Ja, und die ureingesessenen Siegerländer wissen natürlich, Rive Coche ist typisch für Siegerland und da hatte man schon direkt eine Beziehung zueinander. Aber hier, wenn wir jetzt diese ganzen Sprachen oder die ganzen Leute hören, die kamen also aus diesem ganzen Bereich von dem damals ja, bevölkerten ums Mittelmeer, ja, vom Iran angehend, hier von Elam auf der ganz rechten Seite, bis rüber nach Rom und auch unten in Kyrene. Also es betraf eigentlich alle Leute und Israel war ja, oder die Juden waren ja auch damals schon in diesem ganzen Gebiet verteilt. Und dementsprechend haben sie auch gesagt, ja, wenn Gott ruft zu seinem Schawottfest, dann müssen wir aus dieser ganzen Umgebung genau dahin kommen, wo Gott uns hinruft, nämlich zum Tempel. Und umso interessanter ist das, die kannten weil sie ja vielleicht auch schon viel länger da gewohnt haben, auch diese ganzen einheimischen Sprachen und wurden ja damit groß. Und dementsprechend ging es auch da um ihre Muttersprache. Und dann sind sie absolut fassungslos. Sind das nicht alles Galiläer, die hier reden? Bei uns würde man wahrscheinlich sagen, sind das nicht alles Schwaben oder Bayern? Die können ja noch nicht mal Deutsch. Ja? Die Schwaben sagen ja, wir können alles, bis auf Hochdeutsch. Ja? Und so ähnlich ist dann auch hier beschrieben, die Galiläer, die hatten einen solchen Akzent, dementsprechend konnte der Petrus auch gesagt kriegen, ey, du gehörst doch auch zu Jesus. Als er bei der Gerichtsverhandlung von Jesus bei dem Hohen Rat war und Jesus dann verleugnete, es war klar, ja, genauso wie ein Schwab hier ist, jetzt müssten wir eigentlich mal die Schwaben hier richtig schwätzen lassen. Aber dementsprechend ganz klar, die Galiläer konnten das eigentlich nicht. Und dann sprachen die in diesen eigenen Sprachen. Ist doch verrückt, oder? Und hierbei ist es so, dass die in diesem, oder diese, in der Bibel steht das drin, diese eigenen Sprachen, das heißt in ihrem Dialekt. Mit anderen Worten, die haben wirklich gehört, was die Jünger gesprochen haben, in ihrer Muttersprache oder in eigenem Dialekt. Und umso verwunderlicher ist das, weil diese Galiläer das natürlich überhaupt nicht wussten, was sie da sprechen. Aber was ganz klar ist, es war eine Sprache, die diese Leute alle verstanden haben. Es gibt ja heute so der eine oder andere Gemeinde, wo nicht unbedingt dieses sogenannte Zungenreden verstanden wird. Aber hier müssen wir ganz klar sagen, das ging wirklich auf den Dialekt, auf diese gesprochene Sprache. Haben wir es also mit einem Sprachwunder zu tun? Oder haben wir es vielleicht viel eher mit einem Hörwunder zu tun? Für mich stellt sich schon die Frage, ja, konnten die Jungs auf einmal wirklich die anderen Sprachen sprechen? Klar, wie der Geist ihnen eingab, das steht schon sehr deutlich da. Ich weiß aber nicht, wie das ist, wenn in dieser großen Menge die Leute standen und die Jünger haben angefangen zu sprechen, ob die alle gleichzeitig gesprochen haben oder wie das dann abgelaufen ist. Oder haben die in Wirklichkeit gesprochen und Gott hat dieses Wunder getan, dass sie das gehört haben? Also ich bin so für mich so ein bisschen unentschlossen, wie ich das für mich interpretieren will. Ich überlasse euch das. Wichtig ist für mich, und wir alle hören sie in unseren eigenen Sprachen, von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Sie alle waren voll vor Staunen. Was hat das zu bedeuten, fragte einer den anderen, und keiner hatte eine Erklärung. Warum war das so besonders, dass die auf einmal keine wirkliche Erklärung haben? Im Jesaja 28 steht in einer Gerichtsbotschaft über Israel: Priester und Propheten sind toll von Bier, im Wein ersoffen. Sie taumeln vom Bier und sind toll beim Weissagen und wanken beim Rechtsprechen. Ja, Gott wird mit stammelnden Lippen und fremder Zunge reden zu diesem Volk. Er, der zu ihnen gesagt hat, das ist die Ruhe, schafft Ruhe den Müden und das ist die Erquickung. Aber sie wollten nicht hören. Hier ist es also jetzt so, dass die Menschen Gott reden hören, was nicht in Hebräisch gesprochen ist und nicht in Aramäisch. Das war das erste Mal seit der Sprachenverwirrung beim Turmbau zu Babel, dass Gott eine andere Sprache gesprochen hat. Wenn wir uns das vor Augen halten, Israel war das auserwählte Volk. Israel sind die, die Gottes Gedanken weiterbringen sollten, die eine ganz andere Moralvorstellung und sowas in diese Welt bringen. Weil nicht auf einmal, ich bekomme von dir einen gehauen, dafür bringe ich dich um, ein Vielfaches ist, sondern dass Gott wirklich hingeht und sagt, liebe deinen Nächsten. Und dieser Gott macht jetzt an diesem Pfingstfest deutlich, ich kann nicht nur Hebräisch reden, sondern ich spreche alle Sprachen dieser Welt. Und das heißt natürlich, wenn ich alle Sprachen dieser Welt spreche, dann ist es auch so, dass alle Welt diese großen Taten von mir, von Gott hören soll. Von der Schöpfung, ich sag mal, bis zur Ewigkeit bei ihm. Wir dürfen es heute wissen, weil Gott den Heiligen Geist schickt, der in der Lage ist, alle Sprachen dieser Welt zu sprechen. Und Gott überwindet damit eine riesengroße Barriere zwischen den Menschen, nämlich diese Sprachbarriere. Alle sollen wissen, wie Gott ist, wer Gott ist. Und ich wüsste mal gern, was haben die Jünger damals erzählt? Haben die zum Beispiel aus dem Johannes 3 den Vers 16 zitiert? Das heißt, die hatten noch nicht dieses Neue Testament vorliegen, aber sie hatten diese Worte im Ohr. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. War das eine große Tat Gottes? Oder war es das, dass Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt? Und natürlich haben sie auch erzählt von Jesu Auferstehung. Die Marion, ich danke dir, dass du das schön gelesen hast. Ich hätte mich da in alle möglichen verloren. Aber da kommt das ja auch drin vor, diese Zitate vom David, der schon als Prophet sagen konnte, der Heilige wird nicht verwesen, Jesus wird auferstehen. Und Jesus ist der Nachkomme Davids. Und außerdem konnte er erklären, von Joel aus, ich werde meinen Geist ausgießen. Das ist ja auch interessant. Im Alten Testament bekam wer den Heiligen Geist? Nur Menschen, die von Gott für spezielle Aufgaben vorbereitet wurden. Der ein oder andere König, der ein oder andere Priester und auch der ein oder andere Prophet. Aber nie das ganze Volk. Und jetzt, auf einmal, ist es so, dass der Geist auf die normalen Menschen ausgegossen wird. Was ein Wunder. So, und jetzt kommen wir zur Rede des Apostels Petrus. Habt ihr sie noch alle im Ohr? Wie ist das denn bei euch? Was ist bei euch hängen geblieben? Also die Zuhörer, von denen die Petrus gehört hatten, die wurden bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie und die anderen Aposteln. Also mit anderen Worten, die Zuhörer damals, die haben etwas verstanden von dem, was da abging. Und für uns ist heute immer wieder die Frage, wir hören das, aber was hat es uns zu sagen? Damals war absolut wichtig, ich habe einfach mal hier so ein paar Verse rausgezogen, wo ich denke, das war wahrscheinlich den Leuten damals sehr wichtig. Was dann geschah, wusste Gott schon lange im Voraus. Er selbst hat es so geplant. Jesus wurde verraten und an euch ausgeliefert. und ihr habt ihn durch Menschen, die nichts von dem Gesetz Gottes wissen, ans Kreuz schlagen und töten lassen. Doch Gott hat ihn aus der Gewalt des Todes befreit und hat ihn auferweckt. Es zeigte sich, dass der Tod keine Macht über ihn hatte und ihn nicht festhalten konnte. Und dann, nach ein paar Versen geht's weiter, er ist in den Himmel emporgehoben worden, um den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite einzunehmen und hat von seinem Vater die versprochene Gabe erhalten, den Heiligen Geist. Diesen Geist hat er nun über uns ausgegossen und das ist es, was ihr hier seht und hört. Es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen, Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht. Den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das war damals diese Botschaft, die eingeschlagen ist. Dass die Leute auf einmal sagten, was sollen wir tun? Und dieses, was sollen wir tun, liebe Brüder, das kommt auch als uns als Frage. Was hat uns in dieser Rede so besonders getroffen? Könnte das heute auch passieren, dass dann auf einmal 3000 Menschen zum Glauben finden? Wir sind ja eher in Gretenbach schon froh, wenn sich vielleicht einer bekehrt in einem Jahr. Damals 3000 Menschen. Und ich will mich mal so ausdrücken. Ich glaube, dass Gott, der in der Lage ist, eine Sprachbarriere aufzubrechen, auch in der Lage ist, eine Barriere im Herzen aufzubrechen. Und ich denke, das ist genau das, was wir hier erleben können. Ich habe in der Predigt von dem Wolfgang Nestvogel gehört, er vergleicht diesen Unterschied zwischen Sprachbarriere und Herzensbarriere mit Grenzen. Das Aufheben der Sprachbarriere ist so ähnlich, wie wenn jemand aus Deutschland nach Holland fährt. Ich denke, ihr seid alle schon mal in Richtung Holland gefahren. Wie seid ihr kontrolliert worden? Fast gar nicht, oder? Holland, die Grenze, da muss schon eine Fahndung sein, dass man rausgewunken wird. Aber ich weiß von früher, wir konnten eigentlich immer durchfahren. Und wenn man das als Aufhebung der Sprachbarriere vergleicht, ist die Aufhebung der Herzensbarriere vergleichbar mit einer Grenze zur ehemaligen DDR. Wer ist von euch damals, als der eiserne Vorhang noch da war, mal über diese Grenze gefahren? Andrea, Volker und Wilhelm, da war was anderes, oder? Da musste man auch Angst haben, dass man das ganze Auto auseinandergenommen kriegt. Da gab es eine Mauer mit einem sogenannten Todesstreifen vor, wo Selbstschussanlagen waren, wo Schießbefehle waren und so weiter. Das ist eine Mauer, die fast unüberwindlich ist. Und wenn wir uns jetzt überlegen, Sprachen lassen sich leicht überwinden. Wir haben heute alle ein Handy mit Übersetzungssoftware und teilweise kann man sogar das, was man sagt, direkt in der anderen Sprache wiedergeben lassen. Aber unsere Herzen, sind die nicht auch mit so einer Todeszone umgeben? Absolut gefestigt, sodass niemand auch nur einen Fuß reinsetzen kann? Und jetzt ist Gott in dieser Lage, durch den Heiligen Geist, diese Herzensbarriere aufzubrechen. Und das ist ein riesengroßes Wunder. Und das ist, glaube ich, ein Wunder, wo wir uns ganz besonders an diesem Pfingstfest auch dieses Jahr wieder darüber Gedanken machen sollen. Welche Konsequenzen hat eine Rede von dem Petrus? Welche Konsequenzen hat es, dass Menschen den Heiligen Geist bekommen? Bin ich auch getroffen von dieser Rede? Petrus sagt, kehrt um auf dieses Betroffensein als Antwort auf die Frage, was sollen wir tun? Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Denn diese Zusage gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, allen, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten bezeugte Petrus ihnen das Evangelium. Eindringlich ermahnte er sie: Diese Generation ist auf dem Weg ins Verderben. Lasst euch retten vor dem Gericht, das über sie hereinbrechen wird. Damals hat Jesus schon vorhergesagt, dass alles zerstört werden wird, dass von diesem Tempel nicht ein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und das sehen wir bis heute, wo diese riesen Quader von der Mauer runtergestürzt wurden. Wer nach Jerusalem kommt und an den Tempel geht, wird diese Quader immer noch da liegen sehen. Damals passierte das etwa 70 nach Christus, dass ganz Israel platt gemacht wurde und Jerusalem besonders. Wir wissen heute, dass Gott sagt: Ich komme wieder. Ich komme wieder auf den Wolken des Himmels als Herrscher über diese Welt, als der König, als derjenige, vor dem alle Rechenschaft ablegen müssen. Geht uns das durchs Herz? Betrifft uns das? Gott wirkt das. Und das ist dieses Wirken Gottes. Und damals war es so, viele nahmen diese Botschaft an, die Petrus ihnen verkündete, und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Ich weiß nicht, ob die Herzensbarriere damals nicht so gefestigt war wie die Herzensbarriere heute. Aber wir sind gefragt: Lassen wir Gott in unser Herz? Damals hatte das die Konsequenz, dass die Jünger zusammen waren. Was das Leben der Christen prägte, war die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft und das Mahl des Herrn, also das Abendmahl und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Propheten geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Es blieb aber nicht nur Jerusalem, es ging ja auch weiter. Wir lesen das in dem Apostelgeschichte 10, da ist wieder der Petrus, der zu Cornelius gerufen wird, und da ist diese interessante Sache: Auch diese Leute, die bei dem Cornelius, einem für Juden gesagt Heiden, waren, die bekamen den Heiligen Geist. Ja, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Die Gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung, dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Absolut spannend. Aber auch hier gilt wieder: In der Bibel sind besonders wichtige Sachen mindestens zweimal erwähnt. Und wenn es zweimal um die Ausgießung eines Heiligen Geistes geht, dann ist das für Gott eine ganz, ganz wichtige und entscheidende Sache. Und wir hier, die wir zusammen sind, dürfen uns alle freuen, dass Gott gesagt hat: Nicht nur Israel, sondern ich will meinen Geist auf alle ausgießen. Und deshalb dürfen wir heute wissen, dass der Heilige Geist in uns Wohnung nehmen will. Und das Schöne daran ist, der Heilige Geist, wenn der zu uns kommt, dann will er uns verändern. Und da steht in Galater 5, die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Der Heilige Geist, wenn er in unser Leben kommt, will er uns verändern. Und von daher, wenn jemand sagt, ja, ich bin halt so, du musst mich so nehmen, wie ich bin, dann passt das nicht überein mit dem Wirken vom Heiligen Geist. Denn der Heilige Geist ist ein Geist, der verändert, der uns verändern will in dieses Bild unseres Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist ist der, der uns heute anspricht, der uns aufmerksam macht auf Dinge, die nicht gut laufen, auf Dinge, wo wir um Vergebung bitten müssen und dürfen. Und der Heilige Geist ist derjenige, der uns diese Herzensbarriere nimmt, dass wir an diesen Jesus Christus, den Messias, glauben können und dürfen. Und das ist für mich die absolute Botschaft von Pfingsten. Jesus kommt in seinem Heiligen Geist zu uns. Er will uns umgestalten, er will uns erneuern, er will uns zeigen, dass wir diese Erlösung von diesem Herrn Jesus Christus absolut brauchen. Deshalb kommt die Frage, wie ist es mit deiner Herzensbarriere? Gibst du sie auf? Lässt du den Heiligen Geist wirken? Ich wünsche es euch allen. Lasst uns zusammen beten. Lieber Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du deinen Geist sendest. Danke, dass du ja damals diese Riesenkulisse gebraucht hast, um viele Menschen anzusprechen. Und heute sind wir fast in der Lage, weltweit diese Botschaft weiterzusagen. Danke, dass sie hier nach Gretenbach kommen durfte. Danke, dass wir hier Herzensbarrieren einreißen durften, dass dein Geist sie eingerissen hat, dass wir miteinander sein dürfen, dass wir ja in Beziehung mit dir leben können. Und wenn wir in Beziehung mit dir leben können, haben wir eine Beziehung auch untereinander. Lieber Jesus, danke dafür, dass wir glauben dürfen, dass wir deine großen Taten verkündigen dürfen, dass wir ja uns jeden Tag wieder neu von dir füllen lassen dürfen. Ja, und so schenke du uns, dass wir nicht in den Berg halten mit dieser Botschaft, sondern dass wir sie weitersagen können, dass du ja auch da in Sprachen, in der Sprache des Herzens reden kannst. Und Herr, so bitte ich dich, gestalte du uns neu, gestalte uns in der Frucht deines Geistes, mach uns voller Liebe, voller Freude. Und Herr, danke dafür, dass wir glauben dürfen und dass du an uns wirken möchtest. Schenke, dass wir es zulassen und dass wir alle unsere Fragen nach dir damit beantworten können, mit dem Herr, ich glaube an dich. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du meine Schuld vergibst. Amen.